Dreierkette, VBA, Fußball-Talk ist wieder da. Dreierkette, VBA.
Moin, herzlich willkommen, Dreierkette VBH, Folge 72 oder auch Folge 2 in Staffel 3, Bundesliga-Saison 24-25. Wir sind schon in der zweiten Staffel schon wieder von der dritten, in der zweiten Folge von der dritten Staffel angekommen. So, jetzt haben wir es. Und ich freue mich mal wieder heute Abend mit meinen zwei Liebsten zusammenzusitzen. Heute fangen wir mal anders an. Hab mir was Neues überlegt. Wir machen immer das Gleiche. Ich frage mich mal, wie geht's euch? Blablabla. Das interessiert auch eigentlich keinen. Brian hängt schon wieder am Telefon. Das heißt, er hört eh schon wieder gar nicht mehr zu. Will eigentlich nur noch über den SC reden. SC, Tabellenführer. Interessiert keinen. Leute, wir springen auf den Hype-Train auf. Der Hype-Train kommt angerauscht und wir springen sowas von drauf, Leute. Alle anderen machen schon lang. Ein absoluter Twitter-Hype. Wir steigen mit auf. Wir starten heute mit der Anti-Bucket-List. Viele Leute haben eine Bucketlist. Heute starten wir mit der Anti-Bucketlist. Mich würde interessieren, was würde auf eurer Anti-Bucketlist stehen? Ganz oben. Einen Punkt, eine Sache in eurem Leben, die ihr niemals machen wollen würdet.
Nach Dubai fliegen.
Stark. Hey, hat Brian, warum nicht?
Also wirklich, das ist wirklich so Anti-Bucketlist, Number One. So, ist wirklich, das reizt mich so. Minus. Wobei, man muss sagen, ich glaube, Dubai nicht, aber es gibt so ein paar Städte, habe ich gehört, die daneben, die so ein bisschen chilliger sind. Vielleicht da eher, aber Dubai auf jeden Fall nicht.
Glaubst du aber, dass Dubai bei anderen Menschen auf der Bucketlist steht, aktiv?
Absolut, Digga. Absolut. Ich meine, du musst ja einmal nach Nusrit sehen, ne? Den Salt Bay.
Ah, das ist der bei dem Ribery sein goldenes Steak gegessen hat.
Ja, und dann gesagt, fuck your grandmother.
Hannes, Anti-Bucketlist bei dir, was steht ganz oben?
Ganz ehrlich, eine Darmspiegelung.
Nee, okay, Hannes hat das Konzept nicht verstanden. Anti-Bucketlist ist, da stehen Dinge drauf, die du auf gar keinen Fall machen wollen würdest, die aber andere Leute auf ihrer Bucketlist haben.
Ach so, ja, dann, ich hoffe mal, es gibt eine Hörerschaft, niemand, der Bock auf die Darmspiegelung hat und mir das jetzt übel nimmt.
Safe, auf Brian's Bucketlist steht Darmspiegelung drauf.
Ich weiß nicht wieso, aber Eiffelturm, mir den Eiffelturm anschauen.
Hast du den noch nie gesehen?
Reizt mich 0,0. Ich war bis jetzt in meinem Leben einmal in Frankreich, in Straßburg, aber mich reizt überhaupt nicht. Ich fand die Olympischen Spiele sehr schön, weil ich sie von einer Distanz betrachtet habe. Aber der Eiffelturm, ich gehe davon aus, dass er bei vielen wirklich auf Number One steht von Dingen, die man sich angeschaut haben muss, aber mich reizt es überhaupt nicht.
Krass, warst du noch nie in Paris?
Ich war noch nie in Paris, nee.
Alter, wild. Ja, finde ich spannend. Ist am Ende des Tages einfach nur ein Riesengerüst, gell? Ist eigentlich gar nicht so spannend.
Man muss sich mal überlegen, dass der Eiffelturm das erste menschliche Gebäude war, was höher als die Pyramiden waren, die vor 4000 Jahren davor gebaut wurden. Also in dieser Zwischenzeit, seit den Cheops-Pyramiden, wurde bis zum Eiffelturm, der 1899 fertiggestellt wurde, glaube ich, oder in dem Rahmen, kein höheres Gebäude gebaut. Deswegen ist er so besonders. Und, zweiter Punkt, weswegen er auch so besonders ist, dass er ein einmaliges Gebäude war, ohne irgendein bestimmtes Vorbild. Das heißt, die haben ein Gebäude gebaut, was, also einfach ohne ein bestimmtes Vorbild war. Das ist auch interessant, finde ich.
Und auch ohne Zweck, oder?
Ja. Gut, es war ja für die Weltausstellung gedacht.
Damals. Ja, okay, zählt das Zweck. Das weiß ich jetzt. Ich habe es jetzt gehört. Ich muss es jetzt nicht mehr anschauen.
Also, ich war auf dem Eiffelturm und ich finde ihn sehr, sehr, sehr sehenswert. Einfach auf jeden Fall diese einmaligen Sache. Klar, er ist nicht wunderschön, aber ich finde es einfach das Faszinierende, dass ja auch man ihn wieder abbauen wollte und die Pariser Bürger ihn dann doch behalten wollten. Naja, wie auch immer. Was ist dein Anti-Bucket-List, Walle?
Was ist mit dir Platz 1? Anti-Bucket-List, ich muss sagen, bei mir, ich habe zwei Sachen, die sich da gestritten haben. Einerseits Mount Everest, muss ich nicht hoch. Muss ich nicht gesehen haben, wirklich. Vor allem, wenn man mittlerweile gesehen hat, was es da von Tourismus da oben eigentlich so abgeht, wie die da an diesen Schlangen stehen. Habt ihr das mal gesehen? Das ist absurd. Nur damit dann irgendein fetter Typ aus Florida erzählen kann, er war auf Mount Everest, zahlt er da irgendwie $30,000. Also, das ist wirklich verrückt. Und Bungee-Jumping. Verstehe ich nicht. Warum? Also, ganz ehrlich, Fallschirmspringen, nice. Stelle ich mir cool vor. Auch noch nie gemacht, fliegst mit dem Flugzeug irgendwo hoch mit so einer kleinen Propellermaschine und springst aus dem Flugzeug. Geil. Freier Fall, Paragliden, landen, nice. Bungee-Jumping, du springst von irgendeiner Betonbrücke aus den 60ern, fliegst da einmal runter und bounce dann richtig würdelos. Ja, und dann?
Ja. Sehe ich nicht. Ich denke, du musst der Typ dafür sein. Und an der Stelle, Walle, ich lade dich ein auf die höchste Schaukel Europas. Die ist über dem Alexanderplatz. Würdest du sowas machen?
Da bin ich dabei. Ja? Da bin ich safe dabei.
Ich habe es mir angeschaut. Ich habe mal was Ähnliches gemacht wie Bungee Jumping, wo wir in einer Metallkugel waren, also in einer offenen Kugel, und du bist dann so runtergerollt und wieder hochgerollt. Kennt ihr Fluch der Karibik, den zweiten Teil?
Ja, aber ich nicht an die Stelle erinnere mich jetzt nicht.
Okay, ich kann die nicht unterscheiden.
Da gibt es eine Szene, wo die auch in so einem Käfig sind und an so einem Hang hängen. Ich weiß nicht, ob ihr
euch daran erinnert. Doch, ja.
So war das also, so ein ähnliches Konstrukt. Also du warst da wie in dieser Hamsterbowl und wurdest dann losgelassen. Und aufgrund dieser Erfahrung würde ich sagen, dass Bungee Jumping schon ganz geil sein kann. Also dieses Gefühl so, ich knall jetzt auf die Erde, das war's jetzt. Und dann fängt es dich wieder, das fand ich schon ganz nice.
Sehe ich aber nicht. Sehe ich nicht. Sind mir auch zu viele unsichere Faktoren. Und vor allem, ich finde diesen Akt, dass man dann auch so da dranhängt und immer wieder so hoch und runter bounce, irgendwo würdelos. Ich finde, du hängst da dann echt wie so ein armer Tropf, hängst du da am Seil und springst die ganze Zeit hoch, runter, hoch. Nee, Paragliden, Fallschirmspringen, viel geiler. Deshalb Bungee Jumping brauche ich nicht.
Geil. Aber ist wirklich eine gute Frage, ehrlich gesagt.
Ich würde fast an dieser Stelle einen Call to Action hier mal setzen und sozusagen Bezugnahme einfordern von der Hörerschaft. Würde mich mehr interessieren.
Was ist eure Anti-Bucketlist, ja? Oder man macht halt dann doch, wir drei machen dann doch alles, was wir nicht machen wollten, ne?
Jeder macht das gegenseitig vom anderen, was der andere jeweils nicht machen wollte. Stark. Das wäre geil.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, Noahs Anti-Bucketlist kriegt man halt schnell erledigt, wenn man nach Asien fliegen will, über Dubai, bist halt da. So, wenn du es irgendwie klug planst, kannst du eine Nacht da schlafen und schaust es dir ein bisschen an. Und ich wollte sagen, also mich interessiert es nicht, wenn ich nie in meinem Leben da hinkomme, passiert gar nichts, aber wenn ich mal die Chance habe, mir das anzuschauen, glaube ich, würde ich das schon wahrnehmen.
Ja, safe. Also ich muss sagen, Hannes, wie du gerade gesagt hast, war ich dann sozusagen auch schon in Dubai. Ich bin in Dubai auch schon mal umgestiegen.
Deshalb. Ja, das zählt ja nicht. Es geht ja eher so darum, das da in Urlaub zu machen oder da extra hinzugehen.
Wieso? Wäre doch geil eigentlich. Mit Bushido.
Ich würde sagen, wenn das Ding hier mal richtig zündet und wir unsere Millionen verstecken müssen, dann gehen wir nach Dubai.
Du meinst die hart erarbeiteten Millionen aus dem Podcast-Business?
Genau.
Herrlich.
Wir investieren alles in Rheinmetall und dann geht's ab.
Apropos Rheinmetall, gutes Stichwort. Ich würde sagen, wir gehen rüber zum neuen Spielplatz von Rheinmetall, der Bundesliga in Form von Borussia Dortmund und starten rein in die zweite Staffel. Nee, oh Gott, zack, schon wieder falsch gesagt. Die zweite Folge der dritten Staffel. So, jetzt haben wir es. Rüber zum Fußball. Hannes, wo hast du denn Bundesliga geschaut?
Hey, ich habe einen Bundesliga-Spieltag aus Tönes Forst verfolgt. Ich weiß nicht, ob das euch was sagt. Wir waren gar nicht so weit entfernt.
Tönes Forst?
Tönes Forst. St. Tönes Forst, Kreis Viersen in der Nähe von Krefeld. Genau, da habe ich den Bundesligaspieltag ein bisschen verfolgt. Und meine Bayern, den Auftritt von meinen Jungs, habe ich in Düsseldorf an den Rheinterrassen gesehen.
In Düsseldorf. Ja, dann waren wir tatsächlich nicht weit voneinander entfernt, denn der liebe Brian und ich waren auch im Rheinland zugange, in Bonn. Und es ist lang, lang her. Wir haben dann echt überlegt, wann wir das letzte Mal zusammen Bundesliga geschaut haben. Und ich bin immer noch nicht drauf gekommen, Brian.
Wie gesagt, das war in Berlin, als wir zusammen mit unseren Eltern geschaut haben.
War das da, als meine Ma und deine Eltern zu Besuch da waren, Noah?
Ja.
Junge, in Dortmund. Das ist wirklich
lang her. Das ist sonst nichts anderes eingefallen.
Das müsste März 23 gewesen sein. Mhm. Tatsache. Ja. Auf jeden Fall, Brian und ich haben auch den Spieltag verfolgt. Ich würde sagen, wir starten direkt mal chronologisch und fangen auch letzten Jahres ganz oben an in der Tabelle bei Bayer Leverkusen. Was ein Spiel. Die Alonso-Minuten sind wieder da. Bayer macht einfach genau da weiter, wo sie aufgehört haben. Irgendwann 90 plus XY noch ein Tor schießen. Ist das jetzt mittlerweile noch Glück oder ist es schon Können?
Eine Mischung von beidem. Ich würde sagen, Props, dass sie weiterhin die Nerven behalten, dass sie in der letzten Minute wirklich bedenkenswert diesen Treffer machen. Aber sie mogeln sich dieses Mal nicht so durch die Saison. Das sage ich ganz, ganz, ganz ehrlich. Ich denke, das war jetzt einmal ganz cool, Auftakt und alles drum und nice, aber das war es auch.
Siehst du da, warum sagst du bedenkenswert? War es für dich kein Elfmeter?
Kein glasklarer Elfmeter. Und vor allem, ich bin jetzt dafür, irgendwie, ich weiß nicht, wo ich diesen Antrag stellen kann, aber ich stelle einen Antrag dafür, dass wenn man den Elfmeter verschießt, das dann aus ist, dass es keinen Nachschuss gibt.
Geil.
Das finde ich nämlich assi. Weißt, bin du bist ein Torwart, letzte Minute, du hast ihn gehalten und dann kommt der Bra und schiebt ihn rein. Ich finde das kacke.
Ich glaube, wir müssen ja generell über eine Reformierung des Elfmeterwesens sprechen. Ich finde es auch absolut Nonsens, dass dann immer der beste Schütze schießt. Warum schießt nicht der Gefaulte?
Das finde ich eigentlich auch eine ganz coole Idee.
In allen Sportarten normal, im Handball, nee, im Handball ist es nicht, Entschuldigung, aber im Basketball so, dass derjenige, der gefoult wurde, den Elfmeter schießen darf. Nur im Fußball natürlich darf dann irgendwie sich der Beste den Ball wieder hinlegen. Und dann stimme ich euch vollkommen zu, das mit dem Nachschuss finde ich auch total lächerlich.
Ja, das ist total spannend, weil ich hatte da auch noch ein Beispiel mitgebracht aus der zweiten Liga vom SSV gegen die Fortuna. Da war nämlich genau das gleiche Beispiel. Da war auch Düsseldorf einen Elfmeter bekommen und hat auch erst einen Nachschuss getroffen, wo ich mir auch denke, das ist total unfair. Also egal, wie schnell du reinläufst als Spieler, der nichts geschossen hat, der geschossen hat, ist ja immer näher am Ball. Das heißt, du hast ja als Verteidiger der Mannschaft gar keine Chance, eher an den Ball zu kommen. Das, also, finde ich auch nicht so geil, die Regel. Bin ich voll und ganz bei dir, Hannes.
Ja, ich muss aber sagen, ich hab den ersten Spieltag ganz, ganz cool mitverfolgt, weil viele Leute, von denen ich unterwegs war, aufgrund der geografischen Lage Gladbach-Fans waren. Und ich glaube, ich habe in meinem Leben bisher 10 oder 12 Gladbach-Fans kennengelernt und dann habe ich am Freitag
so viele.
Gleich mal 5. Ja, ja, schon ein paar. Wir hatten in der Schule eine Familie aus Gladbach und da waren alle, ich glaube, es waren 4 oder 5 Jungs, die waren alle Gladbach-Fans. Die sind alle mit dem Günther Netzer-Trikot mal rumgerannt. Aber nee, es war schon geil, weil alle, mit denen ich am Freitag war, haben natürlich Gladbach die Daumen gedrückt. Und Noah, ich glaube, du liegst ein bisschen falsch. Jetzt, klar, es war der erste Spieltag und es ist vielleicht auch ein bisschen die Emotion, dass man das erste Spiel bestreitet, aber Gladbach hat sich nicht schlecht geschlagen. Also das war überhaupt nicht schlecht, was sie gemacht haben, dass sie von einem 0-2-Rückstand nochmal so stark zurückkommen. Echt Hut ab.
Ja, es ist interessant, dass du es sagst, weil es mir natürlich auch ebenso gekommen, dass Gladbach ja ich auch als meinen Patenverein sehr, sehr negativ geschlecht gerankt habe und auch tatsächlich bei meinem ersten Trainerwechsel Gladbach angegeben hat, also Gerardo Suane. Und sie aber jetzt die, sag ich mal, die Buchmacher und die Pessimisten erstmal eines besseren Wert haben. Ich glaube, dadurch, dass es auch so ein bisschen Derby-Stimmung ist, waren sie wahrscheinlich auch noch mal motivierter. Aber sie haben natürlich schon 1-2 kluge Transfers gemacht mit Kleindienst und Stöger. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich habe tatsächlich, dieses Spiel kann durchaus auch sein, dass es jetzt ein bisschen positivere Richtung hat. Ich würde mich natürlich freuen. Also ich freue mich ja nicht, wenn sie absteigen. Aber interessant auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall, sie ein bisschen bei der Saison zu begleiten. Und ich bin einfach nach wie vor wirklich so überrascht über Kleindienst Karriere. Also Tim Kleindienst war ja bei Freiburg Stürmer. Ich weiß nicht, ob der Name euch überhaupt was sagt. Aber dieser Kleindienst, der kam von Heidenheim und war bei uns Stürmer und der hat es irgendwie nie richtig geschafft. Aber man hatte immer so das Gefühl, der war gut in die Mannschaft integriert und der war auf jeden Fall so ein korrekter Typ. Aber er hat es irgendwie nie so richtig geschafft. Und dann ist er wieder zurück zu Heidenheim. Und seitdem ist der komplett durchgedreht. Der hat die in die erste Liga geschossen, hat in der ersten Liga zerschossen und ist jetzt da, also auch ein bisschen random Wechsel bei Gladbach und hat da auch direkt wieder performt im Pokal und jetzt bei dem Spiel. Und deswegen, ich bin irgendwie immer so ein bisschen, freue ich mich über die Karriere, weil ich glaube, es ist ein korrekter Typ. Und er sieht einfach, ich weiß nicht, ob er dieses eine Bild kennt, wo er so einen langen Hals hat. Kennt ihr dieses Bild?
Das ist so geil. Ist stark, ist sehr memeable. Aber Brian, bei all deiner Euphorie über Tim Kleindienst, darf ich dich einmal ganz kurz bremsen. Kannst du bei einem Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen bitte nicht von Derby-Stimmung sprechen?
Naja, ja, natürlich ist es ist nicht das Rhein-Derby, aber es ist ja nicht zu leugnen, dass die Emotionen da einfach ein bisschen höher sind, weil es Rheinland ist. Also das ist ja Quatsch. Ich finde es auch immer, also diese, ist ja bei Stuttgart-Freiburg, die Leute, die dann, ich kenne Derby. Ja, Leute,
Brian, halt, ist kein Derby.
Ja, aber haltet die Fresse, sorry.
Nein, Brian, es ist einfach kein Derby.
Natürlich ist es kein Derby.
Wir haben kein richtiges Derby mehr in der Liga.
Ja, doch, natürlich.
Welches?
Nee, Köln gegen Gladbach
auch nicht mehr. Köln gibt's nicht mehr, Schalke gibt's nicht. Es gibt kein Hamburg-Derby, es gibt kein Nord-Derby, es gibt kein Berlin-Derby.
Kiel gegen Pauli.
Augsburg gegen FC Bayern.
Also ich finde, ich bin ja ein Traditionalist und alles, aber mich fucken diese Leute so ab, die dann irgendwie um jedes kleine Körnchen Derby hin oder her, ja toll, ihr habt eure tollen Derbys, ist mir fein, aber man kann auch mal von Derby-Stimmung reden, ohne dass es ein Derby ist. Und natürlich ist Stuttgart und Freiburg kein Derby, natürlich nicht, aber es ist halt nun mal so, dass jetzt kein Karlsruhe-Stuttgart in nächster Zeit realistisch ist und Baden-Württemberg-Freiburg durchaus Derby-Charakter hat teilweise.
Nee.
Ja, natürlich, nee. Digga. Allein schon aus den historischen Gründen, Digga. Freiburg ist der einzige südwestliche Staat gewesen, der gegen die Vereinigung von Baden-Württemberg war, wo Stuttgart verhasst ist. Sorry, das ist auch einfach.
Aber glaubst du wirklich, dass ein VfB-Ultra so weit denkt? Geschichtlich?
Das ist, darum geht's doch gar nicht. Du musst nur die Plakate sehen, die die Stadien halten.
Also das einzige Spiel, wo ich diese Saison legitim den Begriff Derby zulassen werde, ist Bochum-Dortmund, wobei eigentlich nicht mal das ein Derby ist. Das wird nämlich auch nur als das kleine Ruhrpott-Derby bezeichnet.
Ja, mein, ne? Gott, Schalke ist so ein Scheißverein, wirklich.
Aber nur ich gehe mit dir da ein bisschen mit. Ich glaube, von Derby-Stimmung kann man bei geografisch nahegelegenen Stadien und Fußballspielen schon reden. Also natürlich ist es, wenn zwei Vereine aus Baden-Württemberg gegeneinander spielen, eine andere Stimmung, als wenn jetzt ein Verein von Baden-Württemberg gegen einen hessischen Verein
spielt. Ja, ist jetzt Heidenheim-Hoffenheim dann auch ein Derby, oder was?
Digga, also, ich sag Derby, ja nicht. Aber du kannst dich ja ein bisschen um die geografische, um die Vorreiterschaft kämpfen, weißt?
Wie auch immer. Ich bin gespannt auf Gladbach in dieser Saison. Es war kein Derby und trotzdem glaube ich, dass natürlich aufgrund des ersten Spieltages und des ersten Spiels in der neuen Saison da auch andere Emotionen natürlich laufen und deswegen vielleicht auch der Grund sein könnte, warum sie so gut performt haben. Nichtsdestotrotz müssen wir einfach also auch mal sagen, erster Spieltag und wir sehen es mal. Schauen wir mal nach 10 Tagen, schauen wir nach 15 Tagen auf die Tabelle, dann sehen wir weiter.
Ich habe auch gesagt, an diesem Wochenende schon zweimal den Satz gebracht, vor Spieltag 10 schaut man nicht auf die Tabelle. Das ist ein ganz wichtiges Credo, das ich tatsächlich von meinem Bruder übernommen habe. Und da ist was Wahres dran.
Und ich habe es von dir übernommen, Bro.
Kuss, ich bin stark.
Kuss auf die Nuss.
Stark. Apropos Kuss auf die Nuss. Der FC Bayern München hat auch gespielt.
Der ist FC Bayern München.
Vincent Kompany und seine Jungs durften auflaufen gegen die Golfe aus Wolfsburg. Aus Golfsburg?
Entschuldigung. Du bist so ein Dad. Junge, ich wünsch dir so schnell es geht Kinder, damit du auch wirklich legitim deine Dad-Jokes machen kannst.
Golfsburg, die Golfsburger.
Es ist auch immer schwierig, wenn man über seine eigenen Jokes am meisten lacht. Ja, Hannes, was war da denn los? Upamecano und Kim, war eine gute Entscheidung, der Licht zu verkaufen, oder?
Ich fange erstmal mit den positiven Aspekten an. An erster Stelle will ich hervorheben, dass ich in der missglückten ersten Aufnahme, die wir gemacht haben zu der Saison, erwähnt hatte, dass Thomas Müller der Schlüsselspieler bei den Bayern wird. Und seine Einwechslung war doch so, wie ich es prophezeit hatte, wirklich, also hatte den Spielverlauf ein bisschen verändert, hat ein bisschen neuen Luft reingebracht. So, das war eine positive Erkenntnis. Und Serge Gnabry, kann sein, dass wir wieder eine gute Saison von ihm erleben. Der ist auch gut reingekommen ins Spiel. Was ist schlecht gelaufen? Fuck my life.
Kurze Zwischenfrage. Ja. Gute Saison bei Serge Gnabry, das heißt 4 Spieltage bis Verletzung, oder?
Nee, ich sag, wir erleben wieder den Serge Gnabry von der Corona-Saison. Also ich würde es mir sehr wünschen, weil Kingsley Coman wird sehr wahrscheinlich den FC Bayern verlassen. Und Olise ist noch zu jung, um diese Verantwortung zu tragen. Deswegen sehe ich, oder hoffe ich auf eine Wiedergeburt vom Serge Gnabry 2020, aber jetzt zu der Innenverteidigung. Das war eine Masterclass. Alles, was hätte falsch laufen können, ist falsch gelaufen. Und ich meine, die Bayern-Funktionäre haben ja auch reagiert, meinten, sie wollen jetzt nochmal einen Innenverteidiger verpflichten. Die Verletzung von Ito ist natürlich scheiße. Der Verkauf von De Ligt ist unverständlich. Aber ich meine, was soll ich viel sagen? Es war einfach so, es hat sich einfach das aus der vergangenen Saison einfach fortgesetzt. Kennt ihr dieses Meme von Manuelsen, wo er sagt, ich mache genau so und noch schlimmer. Genau so und noch schlimmer.
Hannes, ich glaube, du hast uns allein im Rahmen dieses Podcasts schon 4-mal gefragt, ob wir dieses Meme kennen.
Ja, ich fange auch oft so meine Fragen an, aber also ich glaube, die beiden YouTube? Haben... Ja, also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die beiden in der Kabine sich vorher zusammengesetzt haben und sich überlegt haben, wie können wir das, was wir letzte Saison falsch gemacht haben, noch schlimmer machen. Also viel mehr gibt es da nicht zu sagen.
Ich glaube, da kann man auch gar nicht viel sagen dazu, dass das einfach das nicht, schwierig. Wir sind ratlos. Ratlos, sprachlos. Es ist tragisch, traurig und dramatisch. 3T.
Was ein Fußball-Influencer, den ich ein bisschen verfolge, auf TikTok gesagt hat, es kann sein, dass Upamecano und Kim, wie Draxler damals, Trainingsweltmeister sind. Weißt, also, dass sie halt in einem geschlossenen Raum, wo nur Bayern-Spieler gegeneinander spielen, unfassbar performen und sich dann Kompany denkt, alles klar, wenn die diese Leistung aufs Feld bringen, 90 Minuten lang am Wochenende, dann sind das die besten Innenverteidiger der Welt. Ich glaube, bei den beiden, sie haben auch das Talent dazu, also mittlerweile ist es einfach nur eine psychologische Sache.
Ja, es ist halt erstaunlich, oder? Also ich finde es halt für den FC Bayern ein bisschen peinlich. Ich habe es auch gestern zu einem Kumpel gesagt, der auch Bayern-Fan ist, du kannst ein Fehlpass spielen als normaler Bundesliga-Innenverteidiger spricht nichts dagegen, wenn du mal einen schlechten Tag hast oder wenn du bei einem Spiel mal ein, zwei Fehlpässe spielst, ist vollkommen okay. Aber nicht als FC Bayern-Innenverteidiger mit Ambitionen ins Champions-League-Finale zu kommen. Also sorry, aber das geht nicht. Vor allem wissentlich, dass es jetzt kein neues Phänomen ist, dass es unsichere Spieler sind. Deshalb, ich verstehe es wirklich nicht.
Reden wir doch ein bisschen noch über den SC Freiburg gerne.
Ja, wir haben noch viel vor uns. Wir wollten über den SC reden und gleichzeitig wollte ich nämlich auch über den VfB reden. Und das hätte ich jetzt schon auch gemacht, Noah. Du brauchst mir ja nicht mein Amt strittig machen, ne?
Ja, ja, aber wenn es um SC geht, bin ich da leider etwas vorlaut.
Okay, ich möchte das aber gern einleiten, weil Hannes war ja nicht dabei. Also erstmal Hannes, Brian wollte eigentlich jetzt gar nicht Fußball schauen, weil Zitat, ach, wir verlieren ja eh 6-0. So, und es weißt du, mich interessiert es dies ja auch gar nicht. Seit der EM, ich habe eigentlich auch gar keinen Bock mehr. Mich interessiert das nicht. Also dann läuft es, ah ja, dann hat er doch Bock. Dann Tor in Freiburg, 1-0 VfB. Ah, ich wusste, es war so klar. 6-0. Am Ende des Tages, was machen der und unser Kollege Scherer? Rufen rum, Spitzenreiter.
Das habe ich nicht gerufen. Ja,
doch, safe.
Nee, also auf jeden Fall, du hast recht. Ich war vor dem Spiel sehr, sehr negativ gestimmt. Auch natürlich mit Hinblick auf diesen krassen Supercup, wo VfB sich sehr gut gezeigt hat und auch im Grunde auf der. Also man konnte schon davon ausgehen, dass der VfB ein sehr gutes Spiel macht, so. Ne? Und Freiburg vielleicht nicht unbedingt, auch gerade die letzte Saison sehr schwach beendet und so weiter und so fort. Ich gebe auch zu, das erste Tor hat mir recht gegeben. Was umso bitterer war, dass es ja der Ex-Spieler Demirovic war. Tat auch nochmal doppelt weh. Und dann noch dieser Seitverzieher. Gebe ich zu. Aber wir wurden eines Besseren belehrt. Der SC Freiburg ist doch etwas besser, als man gedacht hat.
Ja, tatsächlich. Also sie haben sich dann wirklich ja nicht schlecht angestellt. Wobei der VfB sich gefühlt, also das, was wir gesehen haben in der Konferenz, haben sie sich auch ein bisschen deppert angestellt, muss man auch ehrlich mal sagen. Vor allem, wenn du halt so früh 1-0 führst, dann schaukelst du doch einfach heim. Also ganz ehrlich, warum lässt du dich jetzt dann von Freiburg, der absolut langweiligsten und ungefährlichsten Mannschaft der Liga, so einlullen? Digga, aber andere Frage, wenn du gegen Schalke schießt, kann ich gegen Freiburg schießen. Wie hat es sich denn angefühlt, Spiel 1 ohne Christian?
Ja gut, ich habe ja das Spiel nicht live verfolgen können. Ich finde nach wie vor, es fühlt, ja, ich war ja Konferenz geschaut, also das heißt, es war jetzt kein, ich finde, es ist gut. Ich finde, es tut gut. Ich finde, es ist ein erfrischender Wechsel, glaube ich. Es tut dem Verein, es tut der Mannschaft gut. Christian Streich ist der größte Trainer des 21. Jahrhunderts. Aber es tut jeder Wechsel, tut mal gut. So, deswegen, glaube ich, passt es sehr gut. Ich glaube, auch die Spielphilosophie ist neu. Und das Geile ist ja, dass Julian Schuster ein Kind von dem Verein, ein Kind von Christian Streich mehr oder weniger ist. Und deswegen.
Hast du da Informationen, die wir nicht haben?
Na, Geisteskind. Kind, wie sagt man?
Ganz kurz, so oft, wie ich erwähnt habe, dass es dieses Meme von Manuelsen gibt, wo er sagt, ich mach so und noch schlimmer, hat Noah mindestens genauso oft erwähnt, dass Julian Schuster ein Kind ist von diesem Streichprojekt und ein Kind vom Verein und die Ideologie des Vereins weitersetzt. Zu dem Spiel wollte ich nur ganz kurz sagen, ich hatte gelesen, das fand ich ganz cool, der VfB Stuttgart spielt so, als ob jetzt schon die Luft raus wäre.
Ah, stark.
Und ja. Das hatte ich echt das Gefühl, so beim Supercup haben die extrem viel gegeben. Starkes Spiel. Vielleicht hätten sie sich mit einem wichtigen Titel belohnen können. Aber bei einem Spiel gegen Freiburg war es wirklich so, du hast gemerkt, nach 25 Minuten die Luft war raus. Also die sind dem Ball hinterhergerannt, es war planlos, es war ideenlos. Was angesichts dieser wirklich, meiner Meinung nach, schwierigen Dreifachbelastung mit Champions League wirklich die wichtigen Plätze kosten kann am Ende des Spiels. Und ich möchte noch ganz kurz mich wieder selbst loben, hier auf meine Schulter klatschen. Ich hatte gemeint, dass Demirovic ein guter Ersatz ist für Guirassy, dass er natürlich nach 2 Minuten trifft, war ich der einzige Mensch in der gesamten Düsseldorfer Innenstadt, der ein bisschen gejubelt hat.
Hannes Zehnle sollte mal wieder recht behalten. Das war tatsächlich ein guter Punkt.
Da kann ich da kurz grätschen, weil ich glaube, dass Demirovic das Problem ist vom Stuttgart. Ich glaube nicht, dass er der richtige Spieler ist, weil, und da habe ich einfach einen interessanten Tweet von Niklas Levinson darüber gelesen, dass Demirovic im Gegenteil zu Guirassy nicht der Spieler ist, der Mittelfeld und Angriff connecten kann. Und damit letztlich eigentlich nicht der geeignete Spieler ist, den sie gerade brauchen, sondern vielleicht eher Nick Woltemade. Und Demirovic hat ein gutes Tor gemacht, klar. Aber danach kam ja nichts mehr und danach hat bis zur 70. Minute Stuttgart keinen einzigen Torschuss mehr gemacht. Und das ist für mich ein Stürmerproblem. Und ich glaube, Stuttgart wäre gut daran, die nächsten Spiele mit einem anderen Stürmer zu spielen.
Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich verfrüht ist, Diagnosen für eine Startelf nach einem Spiel zu ziehen. Und auch von einem Stürmerproblem nach einem Spiel zu sprechen, finde ich ein bisschen schwierig. Brian, da bist du mal wieder in deine Twitter-Falle gefallen.
Nee, das ist ja Niklas Levinson, das ist ja jetzt ein Journalist, ein Fußballjournalist. Der hat einen sehr langen Tweet darüber gemacht. Das ist ja ein Fußballjournalist, der basiert, das macht er ja basiert auf Datenauswertung.
Naja, aber das ist sehr polemisch, nach einem Spieltag zu sagen, der VfB Stuttgart hat ein Stürmerproblem. Das ist halt Twitter-Style.
Das ist es nicht. Das ist eine Analyse, die man auf diesem Spiel basiert. Man kann jetzt aber auch sagen, dass diese Analyse ja auf den vergangenen Saisons basiert. Ist ja auch egal. Mein Take bleibt: Sebastian Hoeneß raus. Sebastian Hoeneß würde ich erstmal rausschmeißen und danach würde ich Demirovic schon ein paar einjagen.
Und dann schmeißt nämlich Bayern Kompanie raus und holt Sebastian Hoeneß.
Finde ich beides gut. Beides gut. Trainerkarussell startet wieder. Ich finde es richtig gut, ja.
In der Formel 1 würde man sagen Silly Season. Da nennt man das immer Silly Season in der Sommerpause, wenn dann das Fahrerlager anfängt, sich zu drehen und alle ihre Teams wechseln. Würde ich auch mal sagen, wir starten jetzt mal die Trainer-Silly Season.
Frage an euch beide. Meint ihr, wenn der VfB Hoeneß entlässt, wäre das vergleichbar mit der Entlassung von Ranieri, nachdem er mit Leicester Meister wurde?
Ach,
ja.
Ich glaube schon, dass es auf jeden Fall sehr viele Ähnlichkeiten geben würde, ja.
Und ja, beide halt ziemliche One-Hit-Wonder.
Genau, das wäre meine Frage gewesen. Meint ihr, Sebastian Hoeneß hat jetzt die Möglichkeit, ein Projekt zu starten oder fällt das nächstes Jahr auf die Beine? Also ich sag, dieses Jahr wird schwierig und nächstes Jahr ist aus.
Boah, das kann man nicht sagen, finde ich gerade. Also es ist wirklich total schwierig. Es hängt ja auch so ein bisschen davon ab, eben ob jemand wie Demirovic eben diese Rolle erfüllen kann, die Gyarassi hatte. Weil das ist halt eben der Masterplan gewesen, dass Gyarassi und Undav sich gut verstanden haben. Hey, das ist ja ein Fakt. So, die haben ja zusammen.
Stehst du auf 50? Schreibst du eigentlich mit denen? Seid ihr Friends?
Aber das ist doch der wesentliche Faktor, dass die halt 50 Tore zusammengeschossen haben, so mehr oder weniger. Oder 50 Tore beteiligt waren. So, wenn das halt nicht funktioniert, dann kannst du das Projekt so ein bisschen sein lassen. Aber wenn er das hinkriegt, zu coachen, dann kann es vielleicht wieder klappen.
Ein anderes Projekt, das auch nur stolpernd funktioniert hat im ersten Spieltag, muss man sagen, ist das von RBL, wollte ich gar nicht lange drüber reden. Ich wollte nur mal kurz für die Chronistenpflicht festhalten, dass Leipzig zu Hause gegen Bochum nur 1-0 gewonnen hat, was ich schon schwierig fand. Und dann gleichzeitig auch noch, würde ich jetzt gerne mit reinholen, noch Dortmund, die gegen Hannes Pattenverein gespielt haben, wo sich Dortmund auch lange sehr, sehr schwer tat und vor allem gerade in der ersten Halbzeit Frankfurt eigentlich in Führung gehen muss und eigentlich das Spiel auch klar diktiert hat und nur dann Dortmund von einem Joker, Youngster namens Gittens, er heißt nicht mehr, er heißt nur noch Gittens, ne?
Das wird, ne?
Ja. Nur noch Gittens, sich retten, dass der einen Doppelpack schnürt, muss man sagen, starke Leistung ist mal starke Einzelleistung. Andererseits kann man jetzt nicht sagen, in Gesamtsumme betrachtet, Leverkusen, Bayern, Stuttgart, RB, Dortmund, im Prinzip hat keine der Top-Teams überzeugt im ersten Spieltag. Steile These, haben wir dieses Jahr kein Top-Team in der Bundesliga?
Kannst du entweder so betrachten oder du kannst sagen, dass die kleineren Teams sich auch verstärkt haben. Ich denke, an der Stelle ist natürlich schwierig, erster Spieltag. Viele Vereine haben sich personell verstärkt oder haben umgewandelt. Die brauchen ein bisschen Zeit, bis sie sich an das neue Spielsystem und an einen neuen Spieler gewöhnt haben. Also Dortmund hat ja wirklich extrem viele Spieler ausgetauscht, hat einen neuen Coach. Der FC Bayern tritt auch mit einem neuen Trainer an. Ich denke, das muss sich erstmal ein bisschen so eingrooven. Top-Mannschaften gibt es in diesem Jahr in der Bundesliga 2 Stück, allein von der personellen Besetzung. Das sind einmal Bayer Leverkusen und der FC Bayern München. Und ich denke, wenn wir dem jetzt noch ein bisschen Zeit geben, so dritter, vierter Spieltag, dann werden wir das auch sehen. Also ich denke, es war nicht überraschend, dass keine Mannschaft am ersten Spieltag gleich den Gegner überrollt hat. Das gibt es extrem selten. Dafür muss es wirklich eine eingespielte Elf sein. Und das gibt es ja aktuell, mit Ausnahme von Bayer Leverkusen, keine Mannschaft, die das behaupten könnte, außer Heidenheim, die jetzt ihre Rolle gut getan haben und gegen Pauli gewonnen haben.
Aber wenn du jetzt allein mal den Kaderwert der verschiedenen Teams anschaust, und Leverkusen ist ein eingespieltes Team, Bayern ist ein eingespieltes Team. Also bei Bayern waren 91 Gang auf dem Feld, oder? Also,
ja, aber muss es, man ist sagen, halt neu,
sonst
es, ist,
eigentlich es ist ein
neues System.
Ich wollte damit eigentlich nur sagen, eigentlich hätte Leverkusen, also mindestens Leverkusen, Leipzig und Bayern hatten eigentlich alle drei Gegner, die man an Spieltag 1 einfach mit einer überzeugenden Leistung 3-0 überrollen hätte können. Und das fand ich schon sehr spannend zu sehen, dass Leverkusen sich sehr schwer tat, Dortmund tat sich lange sehr schwer, Bayern tat sich sehr schwer, Leipzig tat sich sehr schwer, fand ich einfach spannend zu sehen. VfB verliert 3-1 gegen Freiburg. die schlechteste Mannschaft der Bundesliga. Da muss man einfach mal sagen, das ist schon spannend. Also, dass da keiner wirklich überzeugt hat, fand ich interessant zu sehen. Und vielleicht wird es an der Spitze sehr eng.
Dir ist schon klar, Wale, dass wir richtig Hate abbekommen werden, weil wir eine gute Freiburger Followerschaft haben.
Ah, glaube ich gar nicht mal. Glaube ich gar nicht.
Bezweifle ich.
Ach ja, auf jeden Fall Chronistenpflicht. Meinerseits noch mein Patenverein, über eure haben wir jetzt ja schon gesprochen. Werder Bremen unentschieden 2-2 gegen Augsburg. Ich glaube, das ist nicht weiter spektakulär, wo wir drüber reden müssten, oder?
Ich sag's euch, es gibt wenig Dinge, die mich so aufregen wie ein Unentschieden bei Tippkick. Kicktipp, ja, meine ich, sorry.
Kicktipp, ja, Mann.
Abartig.
Da kommen wir noch drauf zu sprechen später.
Da kommen wir auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Ansonsten, Bundesligaspieltag, gibt's was, was ihr noch ansprechen wollt?
In der zweiten Liga, ich weiß nicht, switchen wir noch gleich in die zweite Bundesliga? Oder gibt's da, was ihr ansprechen wollt?
Go, Girl.
Ihr habt's wahrscheinlich mitbekommen, es gab diesen einen Fall, wo der Trainer Zorniger seinen jungen Keeper ein bisschen bloßgestellt hat und seine Leistung öffentlich kritisiert hat. Sven Ulreich hat sich eingemischt und meinte, das geht auf gar keinen Fall. Der Keeper hatte den Ausgleich gegen, glaube ich, Paderborn verursacht. Was hält ihr davon?
Also erstmal muss man sagen, das sind Dinge, die besprechen wir jetzt schon zum 15. Mal. Wie geil ist Zorniger eigentlich, dass er absolut kein Hochdeutsch kann? Ich finde es geil. Brian findet es gar nicht witzig. Ja, nee. Ich finde es schwierig. Einerseits denke ich mir so, klar, kann man in der Öffentlichkeit auch mal Einzelspieler anzählen. Andererseits schwierig, so an Spieltag 2, 3, sehr junge Spieler, weiß ich nicht, finde ich eine schwierige Sache. War ja auch damals sehr schwierig als Gündogan hier. Wen war das nochmal bei Barca, den er da sehr stark
Araujo. In
Kritik gestellt hat?
Araujo,
ja. Genau, danke. Auch sehr schwierig. Finde ich, Trainer, Kapitän, Führungsspieler sollten das vielleicht eher erstmal intern lösen, bevor man mit sowas in die Öffentlichkeit geht. Deshalb finde ich es auch richtig, dass er sich dann dafür entschuldigen musste eigentlich.
Ja, vor allem hat er, also ich finde halt, das Drohpotenzial, was er geschaffen hat, ist halt extrem krass. Er hat ja gesagt, dass der Berater sich dann bei ihm melden kann. So, also wir verkaufen ihn, war das ja die Message, so wenn er nochmal einen Fehler macht. Und das geht halt natürlich gar nicht und zeugt, finde ich, von einem vollkommen falschen Führungsstil. Und ich war jetzt schon kurz darauf zu glauben, dass sie den entlassen werden deswegen. Weil das kannst du eigentlich, also so ein Shitstorm und so, finde ich, auch so einen gerechtfertigten Shitstorm habe ich auch lange nicht mehr erlebt. Also wie unsympathisch, wie unnötig. Also sorry, da musst du dich doch, also der ist doch ein langjähriger Trainer und ein erfahrener Trainer, da musst du dich doch im Zaum halten. Oder?
Also ich bin ganz ehrlich, ich vertrete ein bisschen eure Meinung, aber ich finde es okay, dass ein Trainer, dessen Job ein bisschen davon abhängig ist, wie die Spieler performen, Spieler, die dann Fehler machen, kritisieren. Also ich finde natürlich schon mal einen jungen Keeper, 21 Jahre, ich glaube, das war sein zweites Bundesligaspiel, da könnte er seine Worte ein bisschen genauer und bedachter aussuchen. Aber ich finde es eigentlich in Ordnung, wenn Coaches wirklich, wie gesagt, dessen Job davon abhängig ist, wie die Spieler performen, dass sie sagen, hey, das war scheiße. Sorry, aber wir trainieren 7 Tage die Woche. Der Typ ist Fußballprofi. Sowas sollte eigentlich nicht passieren. Also ich fände es auch okay, wenn Company sagen würde, nach 3 Spieltagen, wo Upa und Kim genau dasselbe fabrizieren, dass er sagt, ey, ich weiß nicht, was mit den beiden Idioten los ist.
Ja, aber das ist doch kein guter Stil, das über Fernsehen noch zu machen. Der Torwart weiß ganz genau, dass er ein Scheißspiel abgeliefert hat. Und es bringt doch jetzt nichts, noch Druck aufzubauen. Dann wird seine Leistung noch schlechter. Also ich kann mir mit aus Management-Theorie aus allen Gründen sagen, dass das überhaupt keinen Sinn ergibt. Und ich finde es einfach eine unsympathische Aktion. Es ist einfach ein Depp, der Typ war ja schon bei Stuttgart, sorry, und also wirklich, auch ganz kurz, Digga, du bist Trainer von Fürth, komm mal runter, sei froh, dass du überhaupt interviewt wirst, bitte. Kräuter Fürth, also da muss man auch mal irgendwie auch sagen, jetzt ist auch mal gut.
Stark, Professor Kunze wäre stolz auf dich, Brian. Ja, auf jeden Fall, ich gehe da mit, dass ich das auch sehr schwierig finde, das in der Öffentlichkeit vor allem dem Stil anzuzählen. Andererseits bin ich auch ein Stück weit bei Hannes zu sagen, man darf auch Kritik üben, aber auf jeden Fall nicht in diesem Stil, wie er es getan hat, eben dann auch mit dem Berater, und ach, das ist alles total Panne und daneben gewesen. Also das ist, finde ich, sehr schwierig. Panne und daneben, wenn wir gerade schon bei Liga 2 sind, war mal wieder das Verhalten der Bundespolizei. Aufgrund ihr dessen 300 bis 400 Schalke-Ultras geschlossen nicht ins Stadion gehen konnten, weil sie von 12 bis 17 Uhr eine Personenkontrolle durchgeführt haben am Bahnhof in Magdeburg und einfach mal kurz die komplette Schalke-Ultraschaft eingekesselt haben und dadurch den Zutritt zum Stadion verwehrt haben. Gibt bestimmt Schöneres, als am Sonntag von Gelsenkirchen nach Magdeburg zu fahren und dann von der Polizei schikaniert zu werden, muss man einfach mal wieder sagen.
Frage an der
Schwierige
Stelle.
Schwierige Umgang.
Haben die Schalke-Ultras und die Magdeburg-Ultras sich letzte Saison nicht am Magdeburger Hauptbahnhof auf die Fresse geschlagen?
Da muss man sagen, das waren die Magdeburger waren da schuld. Die haben auf dem Hauptbahnhof auf die Schalke gewartet, haben sie provoziert und die Schalke haben sie vermöbelt und dann sind die Magdeburger weggerannt. Und wir haben jetzt die Quittung bekommen. Ist nicht ganz fair.
Ja, vor allem, es ist ja auch oft so bei Ost, also gerade bei Spielen in Ostdeutschland so, dass die Polizei vollkommen übertrieben handelt. Also gerade wenn westliche Clubs kommen. Also was ich da so schon gehört habe, es war ja nicht jetzt nur bei Magdeburg so. Dresden auch, Hansa Rostock. Das ist einfach eine Art, eine Unart ist das, muss man sagen. Und es ist nur, also in höchstem Maße zu verurteilen, dieses Verhalten. Find's total lächerlich.
Selbstverständlich muss man Dinge, wie es letztes Jahr passiert sind, unterbinden, weil da halt auch wirklich zwei außenstehende Personen verletzt wurden, schwer verletzt wurden, ich glaube sogar ein Kind. Andererseits ist es dann, finde ich, hat die Polizei dann mal wieder ihre Macht missbraucht und mal wieder ihren Rahmen gesprengt, was ich einfach wirklich daneben finde. Wie gesagt, ein Mensch sich auf den Weg macht von Gelsenkirchen nach Magdeburg am Sonntag und dann 5 Stunden im Bahnhof zu stehen und eine Personenkontrolle durchzuführen. Schikane, mehr kann ich nicht sagen. Finde ich daneben und es geht einfach nicht.
Noch eine Frage an dich, Walle. Du hast ja nicht nur in der Bundesliga einen Patenverein, sondern auch noch, du hast ja zwei in der zweiten Bundesliga. Und ich wollte dich noch zum anderen Verein fragen, zum SSV, ob du da vielleicht noch ein kleines Update geben kannst, wie es den Ulmern, wie es den Spatzen eigentlich gerade geht. Ich habe nur gesehen, leider auch wieder nochmal verloren, aber vielleicht hast du noch ein paar mehr Insights. Ich kriege immer Nachrichten hier, ne? Ich folge ja Romy auch auf Hotmob und ich habe gesehen, ne, Stand der Startaufstellung, 6,9 Bewertungen.
Ja, ich muss sagen, unser aller Lieblingsspatz sozusagen, Mario Rösch, an dieser Stelle liebe Grüße, Romy, und nochmal danke für das Trikot. Steht regelmäßig in der Startaufstellung, zeigt auch regelmäßig gute Leistung, wo ich sagen muss, die Ulmer hatten einen schlechten Saisonstart. Das war vor allem das Spiel gegen Regensburg, das hat mir überhaupt nicht gefallen in Regensburg, wo du sagst, du spielst gegen den Mitaufsteiger aus Liga 3 und dann verlierst unglücklich am Freitagabend 1-0. Das war auch einfach kein gutes Spiel, das war wirklich einfach nicht gut gespielt. Vielleicht muss man sagen, dass der Kader ein Stück weit auch ein bisschen über seinem Niveau spielt. Also es ist ja eigentlich ein Kader noch aus der Regionalliga. Das ist ein Kader, der ist so aus der Regionalliga aufgestiegen in die dritte Liga und von der dritten direkt in die zweite Liga. Das heißt, vielleicht ist es doch eher in Summe betrachtet ein Drittligakader, die aber wirklich, und das muss man halt echt sagen, ich habe das Spiel gegen Düsseldorf jetzt im Zug gesehen, die lassen alles auf dem Platz. Und das finde ich schon sehr beeindruckend. Das finde ich schon geil, wenn du halt siehst, mit welchen Mitteln die ja auch, also gegen welche Mittel die ja spielen, wenn du überlegst, Fortuna Düsseldorf, jahrelang in der ersten Liga, schon seit Ewigkeiten in der zweiten Liga, das ist ja wirklich ein gestandener Profiklub. Das sind ja auch unfaire Vorzeichen irgendwo. Und dann haben sie sich echt gut angestellt und haben wirklich gut gespielt, hat mir richtig, richtig gut gefallen, Heimspiel gegen Düsseldorf. Ja, dann überrollt dich halt die Klasse von Liga 2. Du führst 1-0 und irgendwann kriegst du einen dummen Elfmeter, dann kriegst du genau die gleiche Situation, wie wir vorher gesprochen haben, diese blöde Nachschuss-Elfmeter, Kacke einfach. Und dann wahrscheinlich halt so vom Dämpfer das 1-1 fällt halt irgendwie, glaube ich, so 5-6 Minuten später dann direkt 2-1. Und dann, das sind halt, in der Liga werden halt Fehler nicht verziehen. Und dir wird halt alles direkt von Latz geknallt. Und das ist, musst halt hellwach bleiben und aufmerksam spielen. Und das hat auch der Kommentator gesagt, die Ulmer spielen geilen Fußball, die spielen richtig offensiv, die laufen richtig hoch an und es geht auch auf die Körner. Und das hast du dann auch echt gegen Ende gesehen, da war die Luft raus, da ging nichts mehr. Deshalb, ich glaube, auch Düsseldorf sind nicht Mannschaften, die man schlagen muss, sondern eben Teams wie Regensburg, wo man echt die Punkte holen muss und wo sie sich jetzt hoffentlich dann auch gefangen bekommen und langsam vielleicht auch die Zweitliga-Universität mal ablegen vom Saisonstart und dann nochmal richtig reinkommen. Auf jeden Fall, die Ulmer werden sich jetzt dann hoffentlich mal dran gewöhnen und ich finde es nice, eben diese Spiele zu sehen. Ich freue mich jetzt dann auch auf die Spiele, die dann kommen, wo man auch mal ins Stadion gehen kann. Schalke haben wir gerade schon kurz angesprochen, abgesehen von der Ultraschikane, auch schlecht, sportliches Spiel, einfach wirklich schlecht. Es ist eine Mannschaft, die muss sich jetzt entwickeln. Du siehst eine klare Handschrift in der Kader für Zusammensetzung, sehr junge Spieler. Das braucht jetzt seine Zeit und wie gesagt, ich glaube, dieses Jahr sind wir gut bedient, wenn wir wieder im Mittelfeld der zweiten Liga landen. Deshalb bin ich eigentlich auch zufrieden, kann man nicht sagen, von einem 2-2 gegen Magdeburg, aber was willst du machen, so ist es halt. Wir gehen über in unser heiß begehrtes und weit verbreitetes 3Kette VBH Quiz.
Das Quiz. Ja, liebe Leute, heute war ich wieder dran und habe für euch was Kleines mitgebracht. Sehr klein diesmal, nicht wundern, es sind nur eigentlich 2 Fragen. Ich habe eine neue Kategorie überlegt und zwar, ich habe es nicht überlegt, muss man sagen, habe ich bei Pfosten Rettet abgeschaut. Und zwar Trainer nach Trophäen raten.
Stark.
Finde ich geil. Der Name sagt eigentlich alles. Aber ich fand die Idee mal cool. Also danke, Props gehen raus an die Jungs. Fangen wir direkt an. Und zwar habe ich mir zwei Trainer ausgesucht. Ja, ihr werdet schon sehen, den Grund. Einmal deutscher Supercup. Also einfach reinrufen, ne? Wenn ich sage, ne? Einfach so. Einmal deutscher Supercup. Einmal deutscher Meister.
Julian Nagelsmann.
Einmal österreichischer Meister.
Ah, fick dich.
Habt ihr schon mal eine Idee?
Ralf Rangnick.
Nee. Hannes?
Nee, noch nicht. Mach mal weiter.
Einmal türkischer Pokalsieger.
Otto Rehhagel?
Nuri Sahin.
Keine Idee. Okay. Zweimal türkischer Meister.
Nee.
Christoph Daum?
Ja! Das ist jetzt auch der gute, richtige Moment, über Christoph Daum kurz zu sprechen. Leider verstorben dieses Wochenende. Ich war sehr traurig, muss ich sagen. Einfach, weil er so eine große Legende ist und weil er auch nicht ganz unbeteiligt an diesem Podcast ist. Weil Christoph Daum ist wieder da und in Frankfurt kauft der Koka der Vorbildsong für unser Intro war. Und deswegen R.I.P., Rest in Peace Legende, du fehlst. Und wirst fehlen.
Ja, da mal kurze Zwischenfrage. Christoph Daum, was habt ihr für eine Assoziation mit ihm? Ich verbinde ihn ausschließlich mit der Kokain-Affäre.
Nee, ich muss auch sagen, ich denke, wir sind zu jung, um uns an seine Erfolge zu erinnern oder um die miterlebt zu haben. Bei mir ist es so ein bisschen dieser unendliche Streit mit Uli Hoeneß. Und Uli Hoeneß war ja letztendlich auch die Person, die zu dieser Kokain-Affäre geführt hat. Aber ich verbinde Christoph Daum leider nicht mit erfolgreichem Fußball, muss ich sagen, weil ich ihn halt einfach nicht so erlebt habe. Naja. Deswegen, da gehe ich mit dir mit Walle.
Ja, ich verbinde ihn. Meine erste Begegnung war mit ihm, als er Trainer von Frankfurt 2011 wurde, um sie vom Abstieg zu warnen. Da hat er auch, finde ich, jetzt nicht so viel Positives hinterlassen. Hat er auch nicht geschafft, sie vom Abstieg zu bewahren. Aber wenn man dann so ein bisschen ein paar Interviews von ihm sieht und so, war, glaube ich, schon sehr unterhaltsame Persönlichkeit damals. So irgendwie so eine Art, nicht natürlich überhaupt nicht vom Stil, aber so Thomas Tuchel-like. Also jedes Interview ist ein Erlebnis so. Kommen wir direkt zum nächsten Trainer. Fangen wir an mit dreimal portugiesischer Meister. Einmal italienischer Meister.
Ja, José Mourinho.
Mourinho.
Nope. Viermal italienischer Pokalsieger. Das ist jetzt noch die Schwere. Jetzt kommt es ein bisschen, jetzt ein kleiner Tipp. Zweimal schwedischer Pokalsieger. Wer aufgepasst hat, diese Woche in den Nachrichten, weiß Bescheid.
Ah, ja, Sven Groven Eriksson.
Yes. Sven Göran Eriksson ist diese Woche leider auch verstorben. Legendärer Trainer, unter anderem auch für tatsächlich nicht nur italienisch, portugiesisch, sondern auch schwedischer UEFA-Cup-Sieger, damals 82 mit Göteborg. Ist natürlich alles lange her, haben wir alles nicht mitbekommen, aber wenn man dann mal den Nachruf liest, kriegt man das da so, sieht man das auch so ein bisschen. Ich glaube, er war auch schwedischer Nationaltrainer. Auf jeden Fall auch tatsächlich eine Trainerlegende, die jetzt diese Woche verstorben ist und die wollte ich einfach noch mit reinbringen. Das war auch diese Woche tatsächlich schon direkt mein Quiz. Kleine neue Sonderkategorie jetzt eingebaut. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Ist gar nicht als Titelvorschlag, Christoph Daum ist nicht mehr da und im Himmel kauft der Koka.
als Serienbeschreibung.
Ja. Also ich muss sagen, Noah, sehr geiles Quiz. Und ich finde es auch geil, dass du die beiden mit reingebracht hast. Vor allem also an Christoph Daum. Wie gesagt, den assoziiere ich leider jetzt nicht mit erfolgreichem Fußball. Aber Sven Göran Eriksson war Trainer von England bei der WM in Deutschland, genau, 2006.
Das war's,
ja. Und von ihm kommt das Zitat. An alle England-Fans, bitte bringt Wayne Rooney nicht um. Ihr werdet ihn noch brauchen. Und das finde ich eines der geilsten Fußballzitate. Das hat am Ende gesagt, nachdem Rooney die rote Karte bekommen hat gegen Portugal, meinte er, ja, bitte don't kill him, you will need him. Und das finde ich einfach ein geiles Zitat.
Wen wir auch auf jeden Fall brauchen, ist der liebe Brian. Denn jetzt kommt Brian, absolute Lieblingskategorie. Hier kommt Kicktipp aktuell.
Ja, ich muss sagen, ich bin wirklich, ich liebe Kicktipp vor allem, wie ich schon gesagt habe, im Bundesliga-Rhythmus, weil einfach man deutlich besser sehen kann, wer so gut und wer so schlecht ist. Ich muss sagen, wenn wir direkt mal einsteigen bei uns dreien, dass ich vorne liege auf dem 7. Platz, danach kommt Walle, ein Punkt Abstand, und Hannes versteckt sich auf dem 7. Platz. Ich finde, wir haben alle nicht schlecht getippt, muss man sagen. Das sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Es machen auch echt einige mit, total geil wieder. Kommen wir vielleicht zu den alten Legenden, die sich tatsächlich alle ziemlich weit unten tummeln. Also da treffen wir auf dem 49. Platz Silke Petra, auf dem 51. Morais, Sheriff sieht man da, auch Checker auf 37. Das ist man nicht gewohnt von der letzten Saison. Finde ich tatsächlich so ein bisschen traurig. Das waren vielleicht doch nur diese One-Hit-Wonder, die man auch kennt. der VfB Stuttgart von Kicktipp aktuell, Sicke Petra. Maybe. We will see. Ist ein Spieltag rum. Beglückwünschen darf ich aber den Spieltagssieger Schminz. Viele Grüße gehen nach Wien raus. Lieber Vince, hast du gut gemacht. Ist tatsächlich Hannes ein Bayern-Fan auch. Also hast ein Ally hier. Und was ich auch super interessant finde, Bonny tippt, hat alle Spiele richtig getippt und dann die letzten zwei einfach nicht getippt. Die wäre sicherlich, hätte es vielleicht sogar geschafft. Also wer auch immer Bonny tippt ist, tipp weiter bitte.
Und tipp in Zukunft vielleicht alle Spiele, dann läuft es noch besser.
Ja. Ist auf jeden Fall super spannend. Übrigens habe ich jetzt auch rausgefunden, wer Penis Magath ist. Sag ich euch. Sagen wir in den Shownotes.
Jetzt schon Award für den besten Tippnamen auf jeden Fall. Sorry, dass ich
ins Wort falle, aber apropos geilster Name. Ich suche ihn ganz kurz, damit ihr ihn auch seht, aber ich weiß nicht, ob ich ihn finde auf die Schnelle. Der geilste Name geht mit Abstand an Chuma Steiger. Ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt, aber wirklich. Der beste Name ist Chuma Steiger.
Hä? Ich finde nicht.
Ja, hier, Platz 7 zwischen JC und Webby.
Ja.
Ja, es gab mal in Bolivien einen Spieler, der heißt Chumacero und er sah wirklich aus wie Bastian Schweinsteiger. Ich schicke euch gleich ein Bild in die Gruppe. Und er wurde von bolivianischen Medien Chuma Steiger genannt. Deswegen, geil. Ich weiß nicht, wer Chuma Steiger ist, aber mega nice, dass ich den Namen sehe.
Ja, es gibt ja auch Basti Einsteiger.
Da gehen tatsächlich Grüße nach Ulmer wieder. Und ich würde sagen, auch nochmal ganz allgemein Props an die Runde. Wir sind überragende 52 Tippende schon wieder. Deshalb gute Runde wieder, gute Größe zusammen. Wir kommen, glaube ich, ähnlich wie letztes Jahr. Bleibt auf jeden Fall alle am Ball. Das macht Riesenspaß. Und Grüße an Markus, weil ich finde, Markus gehörte schon auch zu den Top-Tippern letztes Jahr und startet dieses Jahr direkt wieder auf Platz 3.
Ja, stimmt. Vielleicht wurden wir gescammt und mein Vater ist eigentlich der heimliche Starter. Ja. Nein, Spaß.
Ich muss aufpassen. Oder Markus war im Bootcamp bei Silke Petra.
Ja, stimmt. Ja, wer weiß. Ich bin auf jeden Fall echt hyped auf die Saison. Ich bin mal gespannt, wer da am Ende oben ist. Tatsächlich auch Ragazzo 7-9 auch stark wieder auf dem dritten Platz. Colinho, die waren auch alle weit oben. Ach, ich freue mich. Es ist ja wie, als würde man irgendwie lange Freunde wiedersehen, wenn ich auf die Kicktipp-Tabelle schaue. Es ist wie, als würde ich nach Hause kommen. Ich schaue in meinen Kicktipp und dann freue ich mich einfach. Da sind meine Silke Petras und meine Magic Jürgens und wer auch immer. Und Birgit Prinz. Und es ist einfach Kult. Mehr Kult als RB Leipzig.
Guck mal auf dein Handy, Noah. Guck mal auf dein Handy. Du hast es in der Hand. Guck und sag mir, ob der Chumacero nicht aussieht wie Chuma Steiger.
Das ist krass. Das ist echt krass.
Wow. Das ist echt krass. Altbekannte Namen bei Kicktipp, altbekannte Gesichter in der kolumbianischen Fußballliga und altbekannte Gesichter auch in der spanischen Fußballliga auf der Trainerbank beim FC Barcelona. Wir richten unseren zum Abschluss der diesjährigen Folge unseren Blick mal ins internationale Geschäft. Und ihr habt es vorher schon gemerkt, meine Expertise liegt in Liga 2. Hannes' Expertise liegt im internationalen Geschäft. Deshalb, Hannes, it's your time to shine.
Ja, merci. Ich finde es ganz cool, dass wir ein bisschen über die Liga sprechen. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Zeit, über die Premier League zu reden. Hansi Flick ist ja neuer Coach vom FC Barcelona. Hat den mit geilsten Co-Trainer, den man sich wünschen kann. Halb Mensch, halb Tier, HW4. Aktuell steht es eigentlich ganz gut um die da. Die haben zwei Spiele gespielt, zwei Spiele gewonnen. War jetzt nichts Überragendes dabei. Lewandowski performt, wie zu erwarten performt auch Lamine Yamal, muss ich echt sagen, auf dem kann man ein Auge werfen. Ich muss aber sagen, das Interessante an der gesamten Konstellation ist nicht, finde ich, Barcelona, sondern die Tatsache, dass Mbappé noch kein Tor geschossen hat bei Real Madrid und dafür Endrick, dieses 18-jährige Wunderkind aus Brasilien, bereits in Bernabeu seinen Namen hören konnte. Also lohnt sich auf jeden Fall.
Endrick Wüst.
Eine Mannschaft, auf die ich gerne nochmal hinweisen will, ist Atletico. Habt ihr die ein bisschen verfolgt?
Die haben krasse Transfers geleistet.
Atletico, echt stark. Also Conor Gallagher aus Chelsea geholt, der ist ein stabiler Mittelfeldspieler. Und vor allem Julian Alvarez für knapp 90 Millionen Euro von City. They are cooking. Also ich glaube, da könnte sich ein ganz interessantes Projekt rauskristallisieren.
Aber ist Julian Alvarez nicht einfach auch wieder so ein Joao Felix-Transfer? Einfach viel zu teuer und am Ende in zwei Jahren wieder bei Barcelona oder so?
Er war krank teuer, aber ich würde sagen, von der Qualität her ist Julian Alvarez besser als Haaland. No shit, ich finde, der Typ ist ein besserer Fußballer als Haaland. Vielleicht nicht ein besserer Finisher, aber von den Qualitäten her, wie er dieses, wie du gesagt hast am Anfang der Aufnahme, wie er Mittelfeld mit Sturm kombiniert, das hat er bei der WM 22 extrem stark gemacht. Und da hat sich Atletico wirklich sehr, sehr, sehr stark verstärkt. Generell, wenn man auf die Geschichte guckt, Atletico, richtig geile Stürmer. Torres, Kun Agüero, Forlan, also Atletico hat immer starke, starke Neuner.
Ja, ich lasse mich auch eines Besseren belehren. Ich habe es nur gesehen und ich denke mir halt, es gibt wenig Spieler, die so viel Geld wert sind im Endeffekt. Und also da muss ja schon viel leisten, um eben diesen Preis auch wieder einzufahren. Aber wir werden sehen. Atletico ist ein Team, mit dem man immer rechnen muss. Ja, auch erst Fünfter. Ja, ich muss ja auch sagen, ganz kurz zu Mbappé, also muss ich jetzt auch sagen, würde mich jetzt auch irgendwie ein bisschen freuen, wenn der jetzt nicht einschlägt.
Er wird noch einschlagen. Also ich finde es jetzt auch ein bisschen zu verfrüht hier zu sagen, dass er jetzt einen Formtief hat oder keine Ahnung. Zumal er im Supercup ein überragendes Spiel gemacht hat und auch ein Tor geschossen hat gegen, Atalanta Bergamo. Aber andererseits, also gibt ihm mal seine Zeit. So die Mannschaft, die Real da jetzt mittlerweile zusammen hat, ist schon Cheatcode. Das ist schon krass. Deshalb umso erstaunlicher, dass sie nicht auf Platz 1 stehen, sondern eben Barca vor ihnen steht mit 2 Siegen. Wobei man da auch sagen muss, Hannes, du hast gerade schon gesagt, Lewandowski spielt eine gute Saison mit 2 guten Spielen zu beginnen. Ist jetzt viel Lewandowski zu bedanken gerade mal. Also warten wir mal ab, wie lange sich da Marcus Sorg, HW4 und Hansi Flick in Barcelona aufhalten.
Die Anti-Avengers, sind da.
Junge, das ist so ein Fiebertraum, wirklich.
Es ist zu geil. Ich glaube wirklich, dass die Verantwortlichen in Barcelona einfach nicht wissen, was Graugänse sind. Das gibt's in Spanien nicht. Das können die gar nicht wissen.
Die wussten auch nicht, wer Marcus Sorg ist, als er da stand. Dachten, das wäre der Mann von Flick. So, die dachten, oh, sie haben ihren Partner mitgebracht. So, nee, mein Mitcoach.
Hast du deinen Manager mitgebracht?
Oh, stark. Und Heiko Westermann und Tapolevic, die Trauzeugen, oder wie?
Digga, nee, HW4, ich kann es mir so bildlich vorstellen, wie HW4 Lamine mal jeden Tag im Training so gottlos umflext, aber so geisteskrank
umhaut. Ich wäre so gern mal bei so einem Training dabei. Ich würde das gern. Weißt du, vielleicht ist man ja auch, ich meine, HW4 hat auch lange in Spanien gespielt. Also, das ist jetzt kein Unbekannter in der Liga. Vielleicht kann der auch trotzdem was sagen. Weißt du, so, vielleicht ist der menschlich auch ein Chef. So, ich will den gar nicht. Ich weiß nur einfach, dass Marcus Sorg ein guter Trainer ist. So, das ist
Glaubt ihr, Marc-André Elgato Ter Stegen, unsere Nummer 1, neue Nummer 1 im DFB-Trikot, schämt sich ein bisschen für seine deutschen Trainer?
Also, weiß ich gar nicht, aber gut, dass du es ansprichst, Walle, weil einer, der krass kritisiert wird für seine Leistungen aktuell, okay, nur 2 Spieltage bisher, aber einer, der extrem kritisiert wird, ist Marc-André Ter Stegen. Also, es gibt viele Posts auf Social Media von vielen, die sagen so, hey, danke, es waren 10 starke Jahre, der Typ ist jetzt 10 Jahre bei Barca, schon krass. Und hat wirklich jahrelang auch stark performt, aber er baut ab.
Kann absolut sein, der ist im gleichen Jahr wie Toni Kroos zu Real gegangen, ist er zu Barca gegangen. Das kann absolut gut sein, dass er vielleicht ein bisschen den Moment verpasst hat, den Absprung zu wagen. Andererseits haben Torhüter auch immer krasse Formkurven, siehe Manuel Neuer auch. Deshalb, vielleicht hat er jetzt mal ein paar schlechte Spiele.
Wir haben gar nicht drüber gesprochen, dass sowohl Müller als auch Neuer, Gündogan, ihren Rücktritt von der Nationalmannschaft jetzt angekündigt haben, beziehungsweise vollbracht haben.
Ja, ich glaube, das war auch in der letzten EM-Folge, haben wir das mal kurz thematisiert, weil es nahezu absehbar war, dass da nicht mehr weitergegangen wird. Es war ja klar, dass ein kleiner Generationenumbruch kommt. Ich freue mich eigentlich, wirklich. Ich finde, es ist doch vollkommen fein. Müller spielt eine geile Ergänzungsrolle bei Bayern. Neuer kann dann noch seinen Stiefel runterspielen. Ich finde, es ist auch genug im DFB-Trikot erreicht. Gündogan ist beschäftigt mit Umzügen zwischen Barcelona und Manchester. Der hat gar keine Zeit zum Trainieren.
Hin und her. Der muss erst mal das neue WLAN-Passwort nehmen.
Nee, eben deshalb. Ja, kann man, Chapeau, ziehen wir den Hut.
Ich muss sagen, ich hatte bei dem Abschiedsvideo von Müller hatte ich Tränen in den Augen. Ja, war schon, so, krass, bin kein Kind mehr. So, alle Spieler, die damals gespielt haben, als ich so 12 war, sind jetzt weg.
Stimmt, das waren die letzten Spieler noch von der Weltmeistermannschaft, ne?
Das ist heavy.
Ich finde, bei Gündogan ist es wirklich interessant, ich feiere den Spieler ja, das ist ja ein super Spieler, der hat auch eine gute EM gespielt, blablabla. Also beste Leistung, Hannes, ne?
Hannes feiert ihn nicht.
Nee, aber ich habe gar keine emotionale Bindung an den Spieler, ich will es nicht sagen, es ist mir egal, aber als ich die Nachricht gehört habe, war ich so, okay, was ist die nächste Nachricht so? Wie ging es da euch?
Ja, komplett. Also Gündogan war, ich war schon zu alt. Also das war nicht mehr so einer meiner Spieler, unter Anführungsstrichen. So meine Spieler waren so André Friedrich, Per Mertesacker, Schweinsteiger, Lahm, Neuer, Müller, Podolski. So das waren die Namen, die ich wirklich auch so als meine gesehen habe, weil ich habe damals zwischen 8 und 12 Jahre, als sie gespielt haben.
Ja, absolut. Also ich, wie gesagt, ich war gerade geistig kurz abwesend, muss ich sagen. Ich kann nur sagen, ja, Chapeau. Es war auch einfach damit zu rechnen, dass sie gehen. Ich finde, mich hat emotional eher getoucht der Abschied von Chris Kramer von Gladbach. Ach ja. Das war heavy, Alter. Da hatte ich mal kurz Pipi in den Augen. Das fand ich schon heavy.
Ganz kurz, Jungs, was machen wir jetzt eigentlich am Ende von jeder Folge?
Ja, ich hab's nämlich. Deshalb war ich nämlich gerade geistig kurz abwesend, weil ich hatte sozusagen den Geistesblitz. Die Folge ist vorbei und Spieler der Woche machen wir nicht mehr. Play of the Week, ausgelutschtes Thema, machen wir nicht mehr. Brian, du darfst eine neue Bumper basteln. Und zwar Match of the Week. Auf welches Bundesliga-Match am kommenden Spieltag freut ihr euch am meisten? Ihr könnt direkt mal parallel auf Kicker gehen und schauen, was so ansteht. Ich hab's mir tatsächlich schon rausgesucht und kann euch dementsprechend etwas Zeit verschaffen. Mein Match of the Week in der Bundesliga wird sein Bremen gegen Dortmund, Samstag 15.30 Uhr. Da habe ich Bock drauf, weil ich glaube, Dortmund wird spannend zu sehen, wie sie sich jetzt gegen Bremen schlagen könnten, weil sie offensiv wirklich einen guten Fußball gezeigt haben. Vielleicht wird Gittens auch von Anfang an spielen und ich sage dir, Bremen, ich sag euch immer noch, ist eine Mannschaft, auf die müssen wir gucken dieses Jahr. Auf die müssen wir gucken. Kicke Top wird, glaube ich, jetzt gegen die Zecken einmal richtig abliefern können. Und das wäre schon sehr geil, wenn er gegen die jetzt sein erstes Bundesliga-Tor schießen würde im neuen Trikot. Deshalb ein Spiel, wo ich Bock drauf habe, auf jeden Fall.
Ja, ich meine, mir fällt es schon sehr leicht zu sagen, welches mein Match of the Week ist. Bayern gegen Freiburg.
Ja, muss fair. Ich mitgehen, ja.
Wird bei mir
halt, Moment. Aber das soll jetzt nicht jede Woche so sein, dass du einfach ein Freiburg-Spiel nimmst und du einfach ein Bayern-Spiel, ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, dass das bei Freiburg jetzt nicht immer der Fall sein wird, aber jetzt ganz ehrlich, in dieser Woche wird das auf jeden Fall Mensch auf den Weg. Super spannend.
Ja, ich finde jetzt, wenn wenn unsere Herzensmannschaften gegenseitig spielen, dann ist es schon ein Grund, die zu nehmen. Vor allem, ich habe irgendwie Bock, dass Bayern die wieder überrollt. Es war, wann war das? War das letzte Saison, vor zwei Saisons, als wir zusammen geguckt haben im Fargo-Nor, wo Bayern 5-0 gewonnen hat mit einem Doppelpack von Chupo. Ich hoffe mal, dass es wieder so ein Spiel wird und dass diesmal, keine Ahnung, so entweder Harry Kane oder Olise richtig performen, ja.
Schau's mit mir, Hannes. Was machst du Sonntagabend? Gucken wir zusammen.
Können wir noch besprechen. Von mir aus gerne. Ich würde dich eher am Samstag einladen. Mein Bruder ist zu Besuch und ich mache einen Fargo-Tag.
Not in town.
Ah, okay, ja.
Ach Leute, das Fargo. Ich vermisse es. Ich freue mich
Ich würde es mal gerne wieder einweihen jetzt für die neue Saison. Ich habe es jetzt nämlich noch nicht geschafft und bin diesen Samstag wieder nicht da. Aber sowohl Schalke als auch Bayern spielen am Sonntag. Deshalb wäre eigentlich ein prädestinierter Fargo-Tag so ein Sonntagnachmittag mit 6 Bier. Das wäre doch mal was.
We keep in touch. Vor allem ich fahre Montag in Urlaub. Ich fahre Montag in Urlaub, deswegen die 6 Bier kann ich mir reinstellen.
So, und jetzt Leute, jetzt geht's leider los. Ihr hört schon.
Brian spielt den Rausschmeißer. Ich bedanke mich bei euch beiden. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Tschüss, ciao.
Ciao, ciao.